Im westafrikanischen Nigeria, da wurden vor 3 Wochen ja über 200 junge Mädchen aus ihrer Schule im Norden des Landes entführt. Mittlerweile hat sich die Terrororganisation Boko Haram zu der Tat bekannt und angekündigt, die Mädchen als Sklaven zu verkaufen. Es ist nicht das erste Mal, dass so etwas in der Art passiert. Regelmäßig wird die nigerianische Hauptstadt Abuja von Terrorattentaten erschüttert. Erst Mitte April starben 100 Menschen bei einem Bombenanschlag. Und die Regierung um Präsident Goodluck Jonathan erweist sich als unfähig, die Situation zu entschärfen. Wie ist es zu dieser angespannten Lage im Land gekommen? Darüber können wir sprechen mit dem Wissenschaftler Carlo Kurs vom Leibniz-Institut für globale und regionale Studien in Hamburg. Einen schönen guten Tag, Carlo.
Hallo.
Ist Nigeria auf dem Weg zu einem sogenannten Failed State, also einem gescheiterten Staat?
Ja, das ist eine gute Frage. Es ist halt erstmal die Frage, was man als Failed State eigentlich so versteht. Ich glaube, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Boko Haram für die Regierung und vor allem für die Bevölkerung in Nigeria ein immer größeres Problem wird und es zu immer mehr Todesopfern kommt.
Mehr als 200 Mädchen nun also im Norden des Landes aus einer Schule entführt. Warum haben es die Terroristen auf Schulkinder und besonders auf Schulmädchen abgesehen?
Das ist auch eine gute Frage. Also man muss ja dazu sagen, es handelt sich um Schulmädchen aus einer christlichen Schule. Und Boko Haram ist eine islamistische Terrorgruppe. Also wenn man sich das vor Augen hält, dann macht das natürlich aus der Sicht von Boko Haram, ist es durchaus verständlich, dass sie sich gegen christliche Schulmädchen richten. Und wenn man sich auch noch zusätzlich vor Augen hält, dass ja die Übersetzung von Boko Haram in etwa lautet, dass westliche Bildung Sünde ist, dann passt das eigentlich ganz gut in die Strategie von Boko Haram.
Nun wird ja das Bruttoinlandsprodukt seit kurzem neu berechnet. Das hat zur Folge, dass Nigeria noch vor der Republik Südafrika die größte Volkswirtschaft Afrikas ist. Zumindest auf dem Papier. Gleichzeitig schaffen es aber halt Terroristen, das Land auf diese Art und Weise zu destabilisieren. Wie passt das Ganze zusammen?
Ja gut, also da muss es ja nicht notwendigerweise einen Zusammenhang geben zwischen dem Volkseinkommen und ob es jetzt innerstaatliche Konflikte gibt oder nicht. Was in dem Bruttoinlandsprodukt ja nicht berücksichtigt ist, ist ja die Verteilungsfrage. Also wie viel von diesem Volkseinkommen wird eigentlich auf die Bevölkerung aufgeteilt. Und in Nigeria ist es nun eben so, dass Nigeria ist sehr ressourcenreich, hat ja sehr, sehr hohe Öleinnahmen, vor allem aus dem Niger-Delta im Süden. Jedoch ist es so, dass diese Öleinnahmen vor allem von den Eliten abgesandt werden und relativ wenig der Bevölkerung zugutekommt.
Seit über einer Woche mehren sich Proteste gegen die Regierung und auch gegen die Armee. Ihnen wird Unfähigkeit im Kampf gegen den Terror vorgeworfen. Warum ist die Regierung nicht in der Lage, dem Terror Einhalt zu gebieten?
Also es ist jetzt auch nichts Neues, dass die Regierung relativ wenig ausrichtet gegen Boko Haram. Also man muss sich ein paar Dinge vor Augen halten. Und zwar einerseits ist Nigeria ein sehr großes Land. Es ist ein großes Territorium, das es zu kontrollieren gibt. Es gibt in etwa 150 Millionen Einwohner. Das heißt, es ist auch der größte Staat in Afrika. Und die Region im Nordosten, da ist der Einfluss des Zentralstaates relativ gering. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass Lokalpolitiker, zum Beispiel Lokalpolitiker aus dem Nordosten, durchaus Sympathisanten von Boko Haram sind. Also es ist nicht so klar, dass die gesamte Regierung auf der einen Seite steht und Boko Haram auf der anderen Seite, sondern da gibt es durchaus ganz, ganz komplexe Verflechtungen und es lässt sich gar nicht so leicht unterscheiden zwischen hier ist die Regierung und dort ist Boko Haram, sondern da gibt es durchaus Verbindungen.
Dazu passt ja, dass in 12 nördlichen Bundesstaaten von Nigeria seit dem Jahr 2000, also schon eine Ewigkeit, möchte man sagen, die Scharia gilt, also die islamische Rechtsprechung. Mhm. Was hat denn dazu geführt, dass sich im Norden ein eigenes Rechtssystem etablieren konnte?
Wenn man sich Nigeria anguckt, dann teilt sich das ganz grob erstmal im Norden in eine großteils muslimische Bevölkerung und im Süden in eine großteils christliche Bevölkerung. Und seit 1999 ist Nigeria offiziell eine Demokratie mit einigen Defiziten, aber grundsätzlich demokratischen Prozessen. Und die Bevölkerung im Norden hat seit 1999 eigentlich eine immer stärker werdende Diskrepanz mit der Regierung und kreidet der Regierung vor allem Korruption und Unfähigkeit an. Und das ist so eine lokale Reaktion auch darauf, wie der Norden seine Angelegenheiten regeln will und in dem Sinne eben die Scharia wieder eingeführt hat.
Werfen wir dann noch einen Blick auf die Zukunft des Landes, soweit man das überhaupt tun kann. Glauben Sie denn, Nigeria kann sich langfristig irgendwie stabilisieren oder wird das ewig so bleiben?
Ja gut, also ewig wird es wahrscheinlich nicht so bleiben, aber ich sehe da für die nächsten Monate und nächsten Jahre eigentlich nicht notwendigerweise, dass es sich so bald verbessern wird. Also ich glaube, es wird schwierig sein, die Extremisten von Boko Haram in ein Friedensabkommen oder überhaupt in einen Friedensprozess einzubinden, weil religiöse Forderungen, so wie sie Boko Haram stellt, sich relativ schlecht verhandeln lassen. Und um die in den politischen Prozess einzubinden, ich sehe da auch große Probleme dabei.
Das heißt auch, das wäre auch überhaupt, wenn überhaupt, die erste Stellschraube, mit Boko Haram irgendwie Gespräche aufzunehmen. Und das ist schon das erste Problem.
Einerseits sicherlich das. Andererseits gibt es natürlich auch andere Dimensionen, auf denen die Regierung aktiv werden könnte und auch sollte. Und das wäre vor allem den Zulauf zu Boko Haram zu reduzieren. Und hier könnte die Regierung verstärkt die Versorgung der Bevölkerung im Nordosten und auch anderen Regionen mit einer verbesserten Gesundheitsversorgung, bessere Bildungschancen, bessere Infrastruktur, also ganz grob einfach bessere Staatlichkeit anbieten, um der Bevölkerung dort auch das Gefühl zu geben, dass der Zentralstaat etwas für die Bevölkerung tut.
Das sagt Carlo Koos, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Institut für globale und regionale Studien in Hamburg, zur Situation in Nigeria. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.